Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 12. Dezember. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Jeder siebte Mensch ist Migrantin oder Migrant und trotzdem fehlt fast überall die Akzeptanz. Und auf Spurensuche im brasilianischen Amazonas, José Carlos Meirelles sucht nach isoliert lebenden Völkern. Am Mikrofon Cheyenne Mackay.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten. Die Klimakonferenz ist zu Ende. Die Teilnehmenden haben sich darauf geeinigt, dass im Jahre 2020 ein neues Klimaschutzabkommen gelten soll. Bis dahin sollen die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls gelten. Das neue Klimaschutzabkommen will man spätestens in 4 Jahren verabschiedet haben. Dieser Kompromiss wird unterschiedlich bewertet. Besonders die Umweltschutzorganisationen finden, dass dieser Beschluss zu wenig weit geht. Der WWF Schweiz fordert den Bundesrat dazu auf, ein verbindliches Reduktionsziel zu verankern. Laut dem WWF soll die Schweiz in den kommenden Jahren 40% weniger Emissionen ausstoßen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist der Ansicht, dass der Beschluss der Klimakonferenz ein Rückschritt ist. Greenpeace ist der Meinung, dass der Fahrplan für ein neues Klimaschutzabkommen bis 2020 nicht ausreicht, um die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Heute wählt Tunesien einen neuen Staatschef. Die Wahl führt die verfassungsgebende Versammlung in Tunesien durch. Man erwartet, dass Moncef Marzouki vom linken Kongress für die Republik neuer tunesischer Staatschef wird. Dieser wird voraussichtlich Hamid Jebali von der Islampartei Ennahda zum Regierungschef ernennen. Anfang Jahr wurde in Tunesien der langjährige Machthaber Ben Ali gestürzt. Im Oktober fanden Wahlen statt. Gestern wurde eine neue Übergangsverfassung verabschiedet. In San Francisco geht die Polizei weiterhin gegen die Occupy-Bewegung vor. Wie verschiedene Medien berichten, wurde gestern ein Camp vor dem Gebäude der Federal Reserve geräumt. Dabei seien über 50 Personen festgenommen worden. Vergangenen Mittwoch wurde in San Francisco ein Occupy-Camp in der Innenstadt geräumt. Die Occupy-Bewegung ist weltweit aktiv und wehrt sich gegen soziale Ungerechtigkeit und das herrschende Bankensystem. Heute Morgen hat der Verkehrsclub Schweiz VCS an Schweizer Bahnhöfen Taschentücher verteilt. Damit machte der VCS auf die Preiserhöhungen für Bahnreisen aufmerksam. Mit dem Fahrplanwechsel vergangenes Wochenende sind die Preise für Bahnfahrten gestiegen. Wie der VCS in einer Mitteilung schreibt, befürchtet er, dass die Bahnpreise in den kommenden Jahren noch stärker ansteigen. Er rechnet damit, dass Bahnreisende in den kommenden 6 Jahren bis zu 27% teurer werden. Der Blick aufs Wetter, die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 600 Meter, die Temperaturen gehen auf bis zu 0 Grad zurück. Heute ist es stark bewölkt und nass. Morgen beginnt der Tag freundlich, im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken auf und gegen Abend wird's nass, die Temperaturen steigen bis auf 10 Grad. Der Mittwoch zeigt sich dann wechselhaft, bei um 9 Grad gibt es kräftige Winde mit Böen bis zu 70 Stundenkilometern.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Nächsten Sonntag ist Internationaler Tag der Migrantinnen und Migranten. Rabe wird dann von 14 Uhr bis 17 Uhr eine Sondersendung zum Thema ausstrahlen. Als kleinen Vorgeschmack sendet das Rabe Info täglich einen Beitrag von der Internetplattform Radio 1812. Jérôme Long vom UNO-Radio hat ein Interview mit William Swing geführt. William Swing ist Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, IOM. Jérôme Long wollte von ihm wissen, wie er die momentane Situation der globalen Migration einschätzt.
We have a kind of a paradoxical situation in the migrant world today. First of all, there are more people on the move than at any other time in recorded history.
Wir haben heute eine paradoxe Situation in der Welt der Migration. Erstens, noch nie in der überlieferten Geschichte waren so viele Menschen unterwegs. Etwa 250 Millionen migrieren international, 740 Millionen innerhalb der eigenen Länder. Das bedeutet, jeder siebte Mensch ist unterwegs. Quantitativ sind das so viele wie noch nie. Relativ gesehen ist es etwas weniger. In einer Zeit wie dieser würde man denken, Migration ist etwas sehr Willkommenes. Die grausame Ironie vom Ganzen ist, immer mehr Regierungen richten sich gegen innen. Grenzen werden geschlossen, Visabestimmungen verschärft. Es gibt immer weniger Möglichkeiten, legal zu migrieren. Viele Leute landen folglich bei Schleppern und Menschenhändlern. Wir von der IOM glauben, das große Problem liegt vor allem in der Fehlkommunikation oder in der fehlenden Kommunikation über die Beiträge, die Migranten leisten. In unserem Bericht zum 60-Jahre-Jubiläum der IOM wollen wir die Frage stellen, wie kommunizieren wir über Migration und Migranten?
How do we communicate about migration and migrants?
Der Bericht fordert eine öffentliche Diskussion. Was meinen Sie mit einer öffentlichen Diskussion?
Well, several things. First of all, we think that governments need to show the political courage to explain to the population.
Mehrere Dinge. Erstens, Regierungen müssen den politischen Mut haben, ihrer Bevölkerung gewisse Tatsachen aufzuzeigen, nämlich, dass es einerseits eine überalterte, entwickelte Welt gibt, andererseits eine sehr junge, sich entwickelnde Welt. Warum erklären wir das der Öffentlichkeit nicht, so dass sie das akzeptiert? Das Wichtigste daran ist, die Zusammensetzung und der Zustand unserer Staaten verändern sich vor unseren Augen, aber wir machen einen sehr schlechten Job und da zähle ich unsere Organisation mit dazu, den Leuten zu erklären, dass Migration in einem großen Maß unvermeidlich ist. Dass es wichtig ist, dass wir uns darauf vorbereiten und dass das Ganze wünschenswert ist.
The importance of preparing for it and the desirability of it.
Ist das eine Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen? Oder ein Hilferuf?
I'm talking about sharing responsibility together to talk about the reality of migration as a necessary and inevitable part of today's life.
Ich spreche davon, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen über die Realität der Migration sprechen, als etwas, das nötig und unvermeidlich für unser Leben ist. Wir müssen die Attraktivität darin erkennen, wenn wir lernen, damit richtig umzugehen. Das Schwierige ist, ein Rezept zu finden, ein Rezept, bei dem die Menschen merken, die nationale Souveränität wird anerkannt. Man kann weiterhin bestimmen, wer einreisen darf. Gleichzeitig müssen wir individuelle Rechte respektieren, insbesondere die älteste Armutsbekämpfungsstrategie, nämlich umzuziehen, wenn wir umziehen müssen.
When one has the need to move.
Machen Medien zu wenig, was Migration betrifft?
I think we have a responsibility to do a better job of informing the media so that they have the full story.
Ich denke, wir sind verantwortlich dafür, die Medien besser zu informieren, damit sie die ganze Geschichte sehen. Es ist offensichtlich einfacher, eine dramatische Schlagzeile zu kreieren, wenn ein Schiff mit illegalen Bootsflüchtlingen ankommt. Es ist viel schwieriger, Schlagzeilen zu schreiben über Migranten, die etwas beitragen, die wahrscheinlich sogar gleich viele Steuern bezahlen, wie sie Geld nach Hause schicken. Das ist keine interessante Story. Wir müssen den Medien helfen, die ganze Geschichte zu erzählen und die Stereotypen über Bord zu werfen.
Kann Social Media einen Beitrag leisten?
Absolutely. Today we live in a digital world. It's a digital revolution.
Absolut, wir leben in einer digitalen Welt. Es findet eine digitale Revolution statt. Im Jahr 2000 hatten 390 Millionen Menschen eine Internetverbindung. Heute sind es 2 Milliarden. Etwa 250 Milliarden E-Mails werden verschickt, etwa 800 Millionen sind bei Facebook und ähnlich viele bei Twitter. Diese spielen offensichtlich eine wichtige Rolle und wir müssen einen Weg finden, dass auch sie das ganze Bild zeigen.
Give them the fuller picture.
Das sagt William Swing, Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, IOM. Am nächsten Sonntag ist der Internationale Tag der Migrantinnen und Migranten. Auf Rabe wird es dann von 14 Uhr bis 17 Uhr eine Spezialsendung geben. Zudem strahlen wir diese Woche im Rabe Info täglich einen Bericht von der Plattform Radio 1812 aus. Alle Berichte gibt's auch online auf radio1812.net. Dort kann man auch das Interview mit William Swing auf Englisch nachhören.
95,6. Rabe Info.
Auf Spurensuche im brasilianischen Amazonas. Das war José Carlos Meireles fast sein ganzes Leben lang. Während 40 Jahren durchstreifte der Brasilianer den Urwald. Zu Fuß legte er Tausende von Kilometern zurück, kämpfte sich durchs Dickicht und watete durch Flüsse. José Meireles sucht nach isolierten, sogenannten unkontaktierten Völkern im brasilianischen Amazonas. Unkontaktiert deshalb, weil diese Völker noch nie mit der Außenwelt in Kontakt kamen. Und José Meireles war dazu zuständig, dass das auch in Zukunft so bleibt. Der heute 65-Jährige ging nicht etwa auf eigene Faust in den Urwald, sondern im Auftrag der brasilianischen Indianerbehörde FUNAI. Wilmaral hat José Meireles getroffen.
Seit 40 Jahren suchen sie den brasilianischen Amazonas nach unkontaktierten indigenen Völkern ab. Wie muss man sich eine solche Suche konkret vorstellen?
O monitoramento dos povos isolados na Amazônia, ele pode ser feito de várias maneiras. Você pode hoje você tem
In diesen 40 Jahren bin ich vor allem zu Fuß unterwegs gewesen. Manchmal kann man per Flugzeug ein bisschen identifizieren, wo die Völker sein könnten. Aber die ganzen Beweislage, wo machen sie genau was und so von außen her, die Zeugnisse im Wald zu suchen, das macht man zu Fuß. Und er hat Tausende von Kilometern im Wald verbracht in den letzten 40 Jahren.
Se você andar, eu já andei milhares e milhares de quilômetros a pé na floresta amazônica nesses 40 anos.
Es geht ja darum, diese Völker zu suchen, sie zu schützen gegen wirtschaftliche Interessen, wahrscheinlich vor allem. Was tun Sie, wenn Sie diese Völker aufgespürt haben?
Essa localizar existe hoje uma política da FUNAI do Estado brasileiro.
Die neue Politik der brasilianischen Regierung, die beruht auf drei Themen in diesen ganzen Demarkierungssache. Zuerst schaut man, gibt es Anzeichen und kann man beweisen, dass das Volk überhaupt existiert? Weil man ja noch nie Kontakte mit dem Volk hatte. Dann im zweiten geht man vor Ort und sucht sich Zeichen von den Indigenen, ohne dass man sie persönlich trifft. Also man geht eben diese Tausenden von Kilometern in den Wald und sucht Zeichen. Da muss man sehr gute Waldkenner sein, um zu sehen, dass sie dort waren. Und dann sucht man während mehreren Jahren die Anzeichen und kann dann auf einer Karte festhalten, in diesem Gebiet bewegen sie sich. Und dieses Gebiet wird dann demarkiert, also abgegrenzt und in ein indigenes Schutzgebiet umwandelt. Und der dritte Aspekt ist dann, man muss dafür sorgen, dass dieses geschützt ist vor dem Einfluss von anderen Kräften, von illegalen Holzfällen, von illegalen Goldsuchen und so weiter. Das heißt, die FUNAI, die indigenen Schutzbehörde, errichtet dann in der Nähe Stationen, wo sie effektiv, zum Teil mit Waffen, kontrollieren, dass niemand in diese Gebiete eindringt. Das Kontaktieren hatte immer den Nachteil, dass man vor allem durch Einschleppen von Krankheiten die Bevölkerung reduziert und erkennt Völker, da sind es noch 5 Personen, der Rest wurde vernichtet durch den Kontakt der Weißen und erkennt ein Beispiel, da ist es noch ein einziger Indianer, der alleine für sich jetzt ein kleines Schutzgebiet hat, weil einfach der Rest vernichtet wurde durch die Weißen.
Die FUNAI versucht seit 40 Jahren bereits, diese indigenen Völker zu schützen. Sie sagten in einem Interview mit der BBC, dass es sehr viele andere Regierungen gibt, die bezweifeln, dass es solche Völker überhaupt gibt. Aber Sie machen das seit 40 Jahren. Haben Sie nicht genug Beweise gebracht, dass sie eben existieren?
A questão no Brasil, isso já é uma política de Estado. O Estado brasileiro aceita. A gente já demarca terra para isolados.
Die brasilianische Regierung gibt es zu, dass es die indigenen Völker gibt, die noch nie kontaktiert wurden und haben spezielle Konzepte, Methodologien entwickelt, um die eben nicht mehr zu kontaktieren selber. und haben ganze indigenen Gebiete schon ausgesondert. Und es ging so weit, dass jetzt für viele andere Länder also eine Art Vorbildsland gilt, wie man mit Unkontaktierten umgehen kann. Zu Zeiten von Alan Garcia hat Peru einfach gesagt, es gibt keine. Das sei alles nur Geschwätz von irgendwelchen Ökologen und Romantikern, indigenen Romantiker und so. Und in den letzten Zeit aber sieht er auch dort, wie es eine Entwicklung gibt, unter anderem dank der Druck der lokalen indigenen Organisationen, die eben auch das Thema ihrer nicht kontaktierten Verwandten aufnehmen. Das Riesenproblem war ja, die nicht kontaktierten haben niemand, der sie verteidigt, niemand, der sie repräsentiert. Und jetzt gibt es doch, so wie Aidesep hat er erwähnt, in Peru eine Organisation von Indigenen in Peru, die sich jetzt eben auch für die Rechte der Nicht-Kontaktierten einsetzen.
Então, os governos estão, pelo menos, admitindo que esses povos existem.
Was bedeutet das für die indigenen Völker, wenn sie einen Zeitsprung von, weiß nicht, Tausenden von Jahren innerhalb von ein paar Stunden machen müssen? Was passiert mit den indigenen Völkern?
O que acontece com esses povos? Primeiro, quando ele entra em contato.
Zuerst kommen die Krankheiten, das kann die Grippe sein oder Masern, gegen die die gar keine Abwehrkräfte haben und dann einfach einen großen Teil eliminiert. Er sagt, dass nach einem Jahr nach der Kontaktierung rund 2/3 der Bevölkerung tot ist von diesen Krankheiten. Und dann der andere Drittel, der muss dann diese Entwicklung machen von vielleicht 20.000 Jahren Veränderung, die die Zivilisation bei uns gemacht hat, innerhalb von wenigen Tagen, und sprichwörtlich, sie brechen sich die Beine dabei, sie können das nicht schaffen und fallen dann als Alkoholiker oder so zum Opfer eigentlich dieses viel zu schnellen Wandels. Wir nehmen ihnen quasi das Land weg und ganz am Schluss kommen dann noch die Missionare, sei es katholische oder reformierte und so, und die stehlen ihnen dann noch die Seele. Dann haben sie überhaupt nichts mehr und fallen wirklich in die völlige Zerstörung und Hoffnungslosigkeit.
O sujeito fica sem nada, sem terra e sem alma. É um processo violento, terrível, horroroso.
Sie geben hier gleich das Stichwort. Es gab 2009 eine große Kontroverse in Brasilien wegen dem Film Hakani von einer evangelischen Freikirche. Und sie dokumentierte quasi, wie die Indigenen ihre Kinder lebendig begraben und forderten dann, dass die brasilianische Regierung dort einschreiten muss wegen Verletzungen von Menschenrechten. Die Funai versucht, die Völker gegen diese Interessen zu schützen. Warum?
A gente conseguiu. É absolutamente proibido qualquer missionário entrar em terra de isolado, porque alma de índio não precisa ser salva por ninguém, né?
Das sind schreckliche Filme, die gemacht wurden von diesen Kirchen, um eben so zu zeigen, wie barbarisch eigentlich die Indigenen sind und dass man sie jetzt zivilisieren und eben vor allem missionieren muss. Es gibt dazu zu sagen, dass gerade die ganz traditionellen Völker, die noch als Nomaden unterwegs sind, wenn jetzt ein Kind geboren ist und das ist zum Beispiel gelähmt, dann können sie tatsächlich nicht für dieses Kind aufkommen, sie können es nicht die ganze Zeit auf den Schultern tragen, es gibt keine Rollstühle im Regenwald und so. Die Kinder werden dann umgebracht, aber aus purer Überlebensnotwendigkeit des Volkes. Sobald sie mehr Konditionen haben, wo zu bleiben, machen sie das nicht. Und die Kirchen, eben diese missionarischen Eiferer, missbrauchen dann diese Situation von dieser Notwendigkeit eines nomadisierenden Volkes, um eben zu sagen, das sind Barbaren, die kennen keine Menschenrechte und so weiter. Man muss die jetzt missionieren. Und das ist ein Riesenmissbrauch der Geschichte, wo es Wegbeispiele gibt, aber aufgrund der alten Tradition der Indigenen und zum reinen Überleben des Volkes.
Mostrar o bárbaro para que a opinião pública diga não, então vamos salvar a alma desse bárbaro, desse... É isso, esses filmes são horrorosos.
Sie suchen seit 40 Jahren im Regenwald nach den Völkern, umkreisen sie, ohne sie wirklich zu sehen, zu sprechen. Was weiß man über diese Völker?
Eu sempre respondo assim, olha, eu não quero saber quem eles são, não quero saber que língua que eles falam. Eu não quero saber absolutamente nada sobre eles.
Auf diese Frage sage ich immer, ich möchte gar nicht wissen, wer das sind, was sie für eine Sprache sprechen, welche Kultur sie vertreten. Sie sind einfach dort und sie brauchen meine Hilfe nicht. Entsprechend habe ich ihnen auch nichts mitzuteilen. Das heißt, ich halte mich ganz strikt daran, wir kontaktieren sie nicht. Natürlich weiß man dann aufgrund von Beobachtungen, vielleicht war mal ein Pfeilbogen liegen geblieben und so, dass es vermutlich Pano-Völker sind. Aber eigentlich ist unsere Philosophie, wir wollen es gar nicht wissen, sie haben einfach das Recht, in diesem Gebiet zu leben, in Frieden zu leben, und wir sorgen dafür, dass sie geschützt bleiben. Manchmal ist es trotzdem noch interessant, wenn man ein klein wenig etwas weiß, weil oft wohnen ja in der Umgebung Indigenen, die schon den Kontakt aufgenommen haben, die diese Kultur etwas kennen, die die Sprache vielleicht kennen, und die können dann helfen, wenn es zum Beispiel darum geht, sind sie sehr nomadisierend, um das Land wirklich gut abzugrenzen, um es besser zu verstehen. Aber sonst hält man sich daran, wir kontaktieren nicht. Aber es kann ja sein, dass eines Tages sie uns kontaktieren. Dann ist es aber ihr freier Entscheid, und das ist was anderes. Dann unterstützen wir sie auch in dem. Aber nicht wir gehen zu ihnen.
Até o dia que eles resolverem entrar em contato com a gente, eles, e contarem a história deles, aí a gente vai ouvir.
Wie hat sie selber diese lange Arbeit oder langen Jahre im Urwald geprägt?
A primeira coisa que os índios fizeram de bom para mim foi, eu acho que os preconceitos que a gente tem.
Was die Indigenen zuerst machten bei mir, das war die Haut vom Körper gerissen. Und Meirelles meint das im Sinn von, sie haben mir alle die Vorurteile, die ich hatte gegen die Indigenen, einfach weggerissen. Es waren Menschen wie du und ich mit gewissen eigenen Ideen, eigenen Verhaltensweisen, aber Menschen, die funktionieren wie jeder andere auch. Und ein wichtiges Element ist, uns geht es besser, wenn es unserem Nachbarn gut geht. Wenn es ihm schlecht geht, dann könnte er zur Bedrohung werden. Deshalb fühle ich mich irgendwie wie verpflichtet, dass es allen Seiten gut geht. Und was er auch gelernt hat über die ganze Zeit, die Indigenen, die wollen nicht besser sein, stärker sein, mächtiger sein als andere, sondern sie wollen gleich sein. Es ist so eine egalitäre, gleiche Gesellschaftsform, wo niemand strebt, über den anderen zu dominieren, sondern sie wollen alle einander die gleichen Rechte geben, unter sich gleich sein und so als Gemeinschaft funktionieren und eben nicht im Egoismus des Einzelnen, ich bin halt doch besser als die anderen.
Se esforçam para ser iguais ao outro e não melhores ou piores. Essa que acho que é a grande diferença e acho que é a grande lição que eles passam para a gente, né? Porque eu tenho que fazer força para ser igual a você, não melhor que você, não é?
Sie weilen auf Einladung der Gesellschaft für bedrohte Völker in der Schweiz. Zu was nutzen Sie diese Zeit hier?
Er findet, dass das Problem der isolierten Indigenen, der Unkontaktierten, nicht bekannt ist, auch nicht die Zusammenhänge, sei es politische Natur, wie auch der zunehmenden wirtschaftlichen Entwicklung. Hinter einer wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort ist meistens irgendwo ein Multinationaler, manchmal mit Sitz in der Schweiz. Und wir könnten eben durch Information der Leute hier eben auch erreichen, dass diese Firmen unter Druck gesetzt werden, anders mit den Indigenen umzugehen vor Ort, und dass sich unsere Gesellschaft etwas weniger dem Konsumismus ergeben soll, sondern viel mehr weniger zu brauchen, was zum Beispiel Tropenholz anbelangt, was Ölprodukte anbelangt, eben auch was Gold anbelangt, weil der gestiegene Goldpreis hat zur Folge, dass in den Oberläufen der Flüsse jetzt überall Gold gesucht wird und das verschmutzt dann die Flüsse mit Quecksilber und so. Die Indigenen sind uns, die Brasilianer, die dort wohnen, sind wieder die Leidtragenden. Also er ruft einfach auf, verantwortungsvoller zu konsumieren. Und die ganze Globalisierung hat zur Folge, dass man eigentlich alles viel zu gleich schalten möchte und eigentlich das ganze Leben besteht aus einer riesigen Vielfalt, und gerade diese indigenen Gemeinschaften tragen eigentlich zu einer Vielfalt der Kulturen und der menschlichen Gemeinschaften bei, und das sollten wir auf jeden Fall schützen.
Eu acho que a diversidade, a vida é a diversidade, né? Pessoas, só por serem parte da diversidade humana, acho que teriam que ser respeitadas. Acho que é isso.
Der brasilianische Spurensucher José Carlos Meirelles. Übersetzt hat seine Worte Christoph Widmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, 12. Dezember. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.